Gestern Abend hatte ich freie Wahl, was das Thema betrifft. Heute Morgen ist mir das Thema über die Gegenwart Gottes gestellt worden in den beiden Vormittagsgottesdiensten. Und wir steigen da einmal ein in einen Spannungstext aus Jeremia 23, Vers 23. Da fragt Gott, bin ich denn nur Gott, der nahe ist? Spricht der Herr, und nicht auch Gott, der fern ist? Wer es mit Gott halten will, wird diese Spannung in seinem eigenen Leben merken. Dass es Phasen gibt, wo die Nähe Gottes besonders stark ist, und dann ebbt es ab, fast unbemerkt, weil man den Glauben an Gott wachhält, aber die Begegnungen mit Gott lassen nach. Und so gibt es dann, wenn man ganz ehrlich ist, tatsächlich auch diese Spannung im eigenen Glaubensleben, dass Gott nicht nur ein Gott, der nahe ist, sondern auch ein Gott, der fern ist. Wir verfügen manchmal über Gott, indem wir sagen, jetzt muss er aber hier sein, wir sind in seinem Namen versammelt, bitteschön, dann ist er hier. Aber hier meldet sich Gott mal zu Wort und sagt, ich bin Gott, der Allmächtige. Wenn sich jemand fügen muss, dann der Mensch. Ich will, aber es muss nach den Ordnungen des himmlischen Reiches hier auch auf dieser Erde geschehen. Am besten kann man immer das Original der Gegenwart Gottes finden, wie der Herr Jesus gerne bei komplizierten Fragen verwies. Am Anfang war es nicht so, beziehungsweise wir sollen mal lernen aus den Anfängen und finden da bei Adam und Eva ja diese nette Geschichte, dass der Herr jeden Tag Gottesdienst hielt mit den beiden Menschen. Für einige wäre das Stress, aber ich sehe nichts dergleichen. Adam und Eva haben das gerne gemocht, die Gottesdienste mit dem Herrn. Es war übrigens auch in der Erweckungszeit in der Apostelgeschichte nachzulesen, sie waren täglich beim Tempel. Also das scheint normal, wenn die Beziehung intakt ist. Und nun lesen wir aber auch aus dem Garten Eden eine kleine Episode, die letztendlich zu einem Bruch geführt hat und die anfängliche Normalität, sich auf Gott zu freuen, auf Beziehungen zu freuen, letztendlich in Brüche ging und sich dann nach ihrem Sündenfall vor Gott versteckten. Wie komisch ist das? Ne, man könnte hier die Erfindung des Versteckspielens rauslesen, denn ich meine, der Versuch, sich vor Gott zu verstecken, ist ja zum Smilen, aber sie haben es versucht. Sind also im Wald, ich höre 1. Mose 3,8, und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages, um mal wieder Gottesdienst zu halten mit ihnen, Beziehung, Gemeinschaft. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Ist ja süß, wie Gott auch dieses Spiel mitmacht. Adam, wo bist du? Eva, wo bist du? Und dann, er ist ja gekommen, um zu korrigieren. Es ist ja auch so, wenn wir uns verlaufen haben, steht Gott nicht beleidigt in der Ecke, er ist ja immer der Aktive, was seine Haltung betrifft, weil er sich ganz tief entschieden hat, es mit dir zu halten. Und wirklich den Wunsch in sich trägt, mit dir die Ewigkeit zu verbringen. Aber er ist nicht immer erfolgreich, denn Adam und Eva, die reden sich sowas von elegant raus, aus dieser Situation, dass Adam sagt, du, also ich habe den Frucht nicht gepflückt, da musste meine Frau fragen, wer hat mir die überhaupt an die Seite gestellt und so weiter. Schuld, wie sagt Pilatus, ich wasche meine Hände in Unschuld. Und die Eva genauso, die Schlange, die hat mich überredet und so weiter. Und wie kommt die überhaupt in den Garten? Ne? Und dann steht Gott da wie ein Trottel, möchte man fast sagen, weil der Mensch sich wieder so elegant rausgeredet hat. Nun sehen wir aber, dass die Konsequenz letztendlich bestehen bleibt, dass sie die tägliche Gegenwart Gottes a. nicht mehr wollten und b. auch nicht mehr kriegten. Sie mussten aus dem Garten Eden. Dieser Verweis an dem Ort, wo man Gott Gottes Gegenwart täglich erleben konnte, war für sie nicht mehr zugänglich. Das ist ein trauriger Vorgang. Wir können weitergehen. Nach dem Sündenfall haben ja viele versucht, auch mit Gott Kontakt aufzunehmen. Und einer der großen Leute ist der erste große Prophet namens Mose. Und der hatte also sich wirklich rangearbeitet an Gott, Stück für Stück. Gott hat ihn ja aufgesucht und ihm den Auftrag gegeben, Israel aus Ägypten zu führen. Und dann hat er sich immer mehr mit Gott angefreundet, sodass er den Wunsch hatte, Gott letztendlich zu begegnen und ihn zu sehen. Dann sprach aber Gott zu ihm, 2. Mose 33, 20, du kannst es nicht ertragen, Mose, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Wow, wie sollen wir denn im Himmel die Ewigkeit verbringen? Nun, es ist einfach so, wir alle tragen seit dem Sündenfall Erbsünde in uns. Und der gerechte und heilige Gott und Sünder, das kommt nicht zusammen. Es sei denn, es wird eine Brücke gebaut, die die entsprechende Versöhnung auslöst. Die Gegenwart Gottes, wenn ich den Begriff kurz analysieren darf, ist ein zeitlicher Begriff von einem und über einen Gott, der ja ewig ist. Wenn wir in Raum und Zeit über Gegenwart sprechen, dann denken wir an die Vergangenheit, denken an die Zukunft. Und das dazwischen ist dann die Gegenwart. Und man möchte sagen, ja, wie lang dauert der Moment? 10 Minuten ist das Gegenwart? Nein, also selbst eine Millionstel von Sekunde wäre noch Gegenwart. Und gleich nachdem wäre schon wieder Vergangenheit und der Rest, der noch nicht ist, wieder Zukunft. So geht es also letztendlich um ein Miteinander, um es menschlich auszudrücken. Im Alten Testament finden wir diesen Begriff von der Gegenwart Gottes mit Tvot übersetzt, beziehungsweise ausgedrückt, und Chatza oder Kafzaf, und die von einer optischen und auch einer spirituellen Wahrnehmung spricht. Also Gott sehen durch eine Erscheinung oder ein Gesandter Gottes, der Gegenwart Gottes mitbringt, Engel, Erzengel, der einem dann begegnet. Und dann aber auch die unsichtbare Wahrnehmung der Gegenwart Gottes. Und da heißt es hier in der Heiligen Schrift immer wieder, dass man Gott in verschiedener Weise erleben kann, nämlich auch durch einen Propheten. Und der soll sprechen, so Gott an Mose, dass die Gemeinde von Gott mit guten Worten beschenkt wird, was anderes heißt segnen, Gutes aussprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Das ist der aaronitische Segen. Ich spreche also Gutes über dich. Man bedenke, wenn Gott spricht, dann wird das. Deswegen ist es wichtig, dass wenn Gott zu uns spricht, Gutes spricht. Und der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Und da bleibe ich schon mal stehen, denn das Wort Angesicht, das im Hebräischen Panim heißt, das spricht von seiner Nähe, von seiner Gegenwart, die aber nicht in vollem Umfang an uns geschieht, sondern umwerbend. Er wendet sich, er kehrt sich mit seiner Außenseite. So musste auch Mose in seinem Wunsch, ihn zu sehen, reduziert werden. Okay, sagt er, geh mal hier in die Felsspalte, ich halte meine Hand vor dich und dann lasse ich nur mal den Bereich Güte an dir vorüberziehen. Und ich hoffe, du wirst es überleben. Also da sind Gewalten und Mächte und Kräfte und Energien, die sind unvorstellbar. Wir sollten, wenn wir ein bisschen groß über uns denken sollen, ganz klein uns fühlen gegenüber dem allmächtigen Gott, der uns aber liebt und es mit uns halten will. So finden wir also diesen Hinweis auch von Jesus im Neuen Testament, dass er mit seiner Gegenwart uns beschenken möchte. Der große Missionsbefehl drückt das im Finale aus, Matthäus 28, 20. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das hört sich zunächst einmal sehr positiv und gut an. Aber die Heilige Schrift zeigt uns auch, dass Gott in unserer Mitte sein kann und schweigt. Das ist sonderbar. Auf der einen Seite ist er in unserer Mitte, weil er es uns zugesagt hat. Auf der anderen Seite schweigt er, weil das, was er gesagt hat in der Vergangenheit, nicht genommen wurde. Es gibt also auch bei Gott eine Art vorübergehende Pädagogik, um es brav zu sagen, um den Menschen ein bisschen aufzurütteln, der dabei ist, Gott vereinnahmen zu wollen. Ich kenne den Trick, sagen einige Christen, wie man in Gottes Gegenwart kommt. Du, ich sag dir, die lassen sich da viel einfallen. Ein Erlebnis hat mich mal aufgerüttelt. Da kam eine Dame nach einem Gottesdienst enttäuscht auf mich zu und sagte, Herr Pastor, also hier bei Ihnen kommt bei mir nicht so meine Stimmung auf. Erstmal Ihr modernes Kirchengebäude, da ist nichts Getragenes, Barockes, dann fehlt die Pfeifenorgel, das ist doch ein Klang des Himmels, der ist bei Ihnen nicht zu finden. Und Sie überhaupt stehen da wie ein Vertreter mit Anzug und Schlips. Ein Talar hätte doch noch ein bisschen Würde rausgebracht. So kamen wir ins Gespräch und ich fragte mit einer Vermutung, ich sage, kann es sein, dass Sie einmal in einem evangelischen Gottesdienst ein Gotteserlebnis hatten? Dann guckt sie mich mit glänzenden Augen an und sagt, ja, schon lange her. Ich sage, und warum ist das so lange her? Gott will uns doch wieder und wieder begegnen, mit uns sein. Ja, ich habe immer wieder die Kirche aufgesucht und den Klang der Orgel genossen und den Talarprediger angeschaut, aber es wirkte nicht mehr so. Leute, was geschieht hier? Wir sollten uns mal ehrlich machen. Wir nutzen gerne ganz bestimmte Erfahrung in einer rein psychischen Weise, mit der wir die Erfahrungsverpackung festhalten und diese Verpackung wieder einsetzen, um so zu meinen, dass die Gegenwart Gottes passiert. Das ist eine weit verbreitete Fehlhaltung, an der ich mal ein bisschen abbürsten möchte. Ich gehe mal so durch die Konfessionen. Wenn ich an die Heiligungsbewegung denke oder an die Shakers in den USA besonders. Da war ein Gottesdienst und dann, als ich meinen Amen in der Predigt gesprochen habe, hat mich hingesetzt, dann ging der Gottesdienstleiter vor und fing noch ein Schlussgebet an und dann fingen sie alle an zu shakern. Und ich saß da norddeutsch ruhig, dachte, warum shakern die denn? Ist die Gegenwart Gottes? Und so gut war doch meine Predigt gar nicht. Und dachte so, was geschieht hier? Ne? Im Café nachher mit dem Pastor sagte er, ja, Bruder, wenn es nicht shakert und manifestiert, war Gott nicht da. Und wenn du die Erweckungsgeschichte der Shaker anguckst, die hatten wirklich Manifestation des Geistes Jesu gehabt und waren so erfüllt auch von der Kraft, dass sie auch manifestierten in dieser Erweckungsphase damals. Aber was zurückgeblieben ist, war die Manifestationsnachübung oder sagen wir mal Erinnerung. Das können wir ja machen. Und wer meint, auf diese Weise die Gegenwart Gottes zu demonstrieren, der irrt. Oh, komm, ich komme uns immer näher. Also ich denke zum Beispiel an die Gemeinde, die ich übernommen habe damals Bessaraba, Erweckungsgebiet, 1930er Jahre in Bessarabien unter den Baptisten, da war der Geist der Buße ausgegossen auf verschiedenste Gemeinden und die Leute haben den Schmerz, dadurch, dass der Geist Gottes Buße schenkte, im Herzen gespürt und über ihre Sünden geheult und Gnade gesucht bei Jesus. Nun, 30 Jahre später, nach ihrer Auswanderung, waren sie da halt im norddeutschen Raum, da in Tosted als kleine Gemeinde, der ehemaligen Aussiedler, unter sich geblieben, zusammen alt geworden. Ich setze da meinen ersten Dienst an und halte eine Predigt. Und ich würde aus heutiger Sicht sagen, da war nicht viel Substanz drin vom Heiligen Geist. Aber nach der Predigt fingen die an zu beten, und zwar heulend. Und ich dachte, kann doch nicht sein, so gut war die Predigt doch gar nicht. Warum heulen die denn alle hier? Du, die konnten tatsächlich auf Befehl heulen. Ich habe die Leute dann ja nach und nach besucht. Bei 20 Mitgliedern ist das schnell abgearbeitet. Und habe dann die Geschichten gehört von früheren Erweckungszeiten Bessarabien, wie der Geist der Buße den Schmerz der Sünde einem letztendlich zeigte und man über sich heulte und diese Reue auch echt spürte im Herzen und der Körper einfach dann reagierte durch Weinen. Zurückgeblieben ist die Fähigkeit beim Beten zu weinen. Und das sind, ich nenne das Krücken, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und da gibt es eine ganze Menge von. Ich sage, Leute, mit Heulerei beeindruckt ihr Gott gar nicht. Wenn ihr diese oder barocke Bau, Talar, Pfeifenorgel, das bereut Gott gar nicht. Wichtig ist doch, dass er mit seiner Gegenwart sein Werk tut. Und wenn ihr drumherum, was weiß ich, schäkert oder wenn ich an diese Zeit der Ausgießung von Pfingsten denke, Zungenrede, manchmal bleibt nur noch die Zungenrede über die Gegenwart Gottes fehlt, weil Gott bereut es nicht, seine Gaben gegeben zu haben. Schon mal gelesen? Du kannst Dinge quasi mit deiner Psyche und deinem Erinnerungsvermögen deiner Seele eintrainieren. Auch das mit dem Heulen. Schauspieler lernen sowas. Die können vor laufender Kamera auf Befehl anfangen, umzuklicken und Tränen rauszurücken. Das kann man alles lernen. Ich nenne das hochgradig frommen Selbstbetrug. In dieser Weise werden wir Gott nicht in den Griff kriegen, indem wir alte Außenerlebnisse psychisch instrumentalisieren, um die Gegenwart Gottes herbeizuholen. Ich rück uns noch näher. Ich erinnere mich also an Zeiten der Manifestation Ruhen im Geist. Und ich persönlich bin der Überzeugung, dass das mit der Gnadengabe der Kraftwirkung zusammenhängt, die man auch braucht, um Exorzismus erfolgreich im Namen Jesu durchzuführen. Und das war damals eine Befreiungsbewegung gegen Dämonie bis rein in die christlichen Kreise. Und da kam dann auch diese Kraftwirkung auf Christen und die Ruten im Geist. Und zurückgeblieben ist aber das Umfallen. Wir haben das in der Gemeinde erst, also die Gemeinde war ja begeistert, endlich mal was zu sehen. Ja? Vorher war man nur eben selig, wenn man nicht sieht und doch glaubt. Aber jetzt konnte man mal was sehen. Und die Gemeinde war manchmal so erfasst in diesen Gottesdiensten, dass wirklich fast keiner mehr saß oder stand. Alle ruhten im Geist und wir dachten Himmel auf Erden. Und ich wurde irgendwie je länger, je mehr unruhig in meinem Geist. Aber hier, was geschieht hier? Wird hier wirklich Gegenwart Gottes gefeiert? Oder ist da schon ein Automatismus eintrainiert worden? Wenn ich nicht umfalle, war Gott nicht da und hat gewirkt. Habt ihr es? Oh, wir können echt so schräg drauf sein. Wir können uns selbst manipulieren und denken, wir könnten auch Gott manipulieren in dieser Weise. Aber es gibt Gesetzmäßigkeiten, wann Gott nahe ist und wann Gott sich auf Ferne halten muss für eine Zeit. Und jetzt können wir uns noch näher rücken und wir gehen mal ganz hautehrlich auch, also bei uns in der Gemeinde haben wir dann einheitlich beschlossen, das Umfallen zu verbieten. Weil wir entdeckt haben, dass die Gemeinde die Gabe mehr schätzte als den Geber. Und das darf man nicht zulassen. Und wir hatten gute Ordner, die haben die Leute, die anfällig waren und schwanken, kurz gestützt. Und nach 2 Jahren waren die wieder so auf Jesus ausgerichtet, verstehe mal, dass wir gesagt haben, gut, wenn es vorkommt, ist okay. Aber diese Gruppendynamikkräfte, die waren ausradiert. So muss man immer aufpassen, wir Menschen, wir können uns verirren nach links und rechts, nach oben und unten. Ich sage euch, wir sind echt eine Hausaufgabe für unseren Herrn. Aber er liebt uns und er kümmert sich um uns. Ich finde das großartig. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Soll ich noch mal ein bisschen mal Lobpreisverhalten was sagen? Nee, ich glaube nicht, dass... Macht euer Pastor. Die Gegenwart Gottes ist ja, er hat uns ja geschaffen nach seinem Bilde, auch mit einer Beziehung unter Freunden oder lass mich eine Ehe nennen, vergleichbar. Den Ehepartner kann man mehrfacherweise erleben. Durch das, was er getan hat. Durch sein Werk. Und wir können das sehen, vielleicht hat die Ehefrau vorgekocht und ich brauche nur noch warm machen. Das ist auch Begegnung. Sie ist mir gegenwärtig in dem, was sie getan hat. Aber auch durch direkte Begegnung. Hast du gut geschlafen? Guten Morgen. Das Gespräch, natürlich. In der Unterhaltung begegnen wir uns und haben die Möglichkeit, uns ganz tief zu begegnen durch Gespräche. Ich möchte euch erinnern, die ihr euch damals frisch verliebt habt. Wisst ihr noch, wie lange die Telefonate dauerten? Wow, also ich meine, nach Grad der Verliebtheit natürlich. Aber ich habe 2 Stunden am Telefon gesessen, um mein Mädchen kennenzulernen. Das ist ganz normal, man redet. Und so kommt man sich zusammen. Das ist eine Vergegenwärtigung, auch wenn man sie nicht sieht. Deswegen, Christen müssen nicht beten, die wollen das, wenn sie sich in Jesus verliebt haben. Die reden gerne mit ihm, nutzen ihre Vitamin B nach oben bei dem, der auf dem rechten Thron sitzt von unserem Gott, Vater und alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Und so sind wir auch auf dem Weg durch Vertrautheit. Das ist auch eine Präsenz. Zu wissen, dass man auf den Ehepartner sich verlassen kann und der nicht fremd geht. Und unser Herr hat sich für uns entschieden und der geht nicht fremd. Wenn du so ein Volumen an Vertrauen in dir trägst, dann ist das Produkt seiner Gegenwart durch seine gelebte Treue. Sag doch mal Amen dazu. Und wenn er mich dann auch mal berührt und streichelt, ich weiß, wir sind da süchtig, oh, wir wollen die Gegenwart Gottes, wir wollen Gänsehaut, wir wollen Gefühl. Macht er auch ab und zu, aber bitte, bleib doch normal. Wir leben doch nicht eine Ehe durch ständiges Streicheln. Irgendwann ist auch gut. Dann sind andere Aufgaben anzugehen und trotzdem ist man gegenwärtig und liebt sich. Amen dazu. Also bleib norddeutsch biblisch nüchtern, auch in diesen ganzen Wünschen, die wir so in uns tragen. Und schaut doch mal rein, was es da für Gegenwärtigkeit Gottes noch gibt. Grundsätzlich sagt uns die Bibel, dass Gott allgegenwärtig ist. Auch im Neuen Testament umspannt der Heilige Geist unseren Erdball und ist omnipräsent. Jesus, der Auferstandene, konnte zwar sich von A nach B beamen ohne Reisezeit, aber er konnte auch nur an einem Ort als Auferstandener sein zur gleichen Zeit. Der Heilige Geist ist nun ständig abrufbar und wir haben natürlich unseren Gott auch erkannt nach Römer 1, das Wort an die Atheisten, ihr könnt doch Gott erkennen in der Natur. Schaut euch doch mal die Schöpfung an. Im Makrokosmos, Mikrokosmos, da kommt man doch aus dem Staunen nicht raus. Und wenn ich höre vom Botaniker, dass jedes Blatt, das an einem Baum wächst, auf dieser Erde einmalige Strukturen hat, wie deine Finger, wie dein Irisabdruck, hey, ist doch eindeutig unser Herr am Geschaffenen. Ich kann nicht verstehen, wie viel Glauben Menschen aufbringen, indem sie der Evolutionstheorie immer noch erliegen, denn die Evolution geht ja davon aus, dass Materie sich entwickelt hat. Aber woher kommt denn Liebe? Liebe ist doch nicht in der Materie. Materie kann doch nicht in sich selbst entwickeln und Liebe schaffen. Die Bibel sagt mir, Gott ist Liebe. Selbst unsere DNA hat nicht die Fähigkeit zu lieben. Es muss jemand kommen, der außerhalb ist. Also das kann ich viel leichter glauben, als das, was andere sich da als Theorie antun. In Jesus können wir unserem allmächtigen Gott am besten begegnen. Er macht den Weg frei. Er schafft das weg, was uns trennt, wenn wir denn unsere Sünden auch bekennen, die wir gemacht haben. Vielleicht braucht man auch mal eine Aufklärungspredigt, was es alles so für Sünden gibt. Das hilft dem einen oder anderen, der da schon ein bisschen abgestumpft ist und sich da eigene Freiheitsgebote angeeignet hat, die eines Christen nicht würdig sind. Der Vater liebt den Sohn, heißt es hier in Johannes 3,35, und hat alles in seine Hand gegeben. Und das heißt letztendlich auch, wer mich sieht, sagt Jesus, der sieht den Vater. Also die Gottespräsenz war in Jesus damals gegeben. Und die Jünger haben es genossen. Und Paulus hat sich so in Jesus verliebt nach seinem Bekehrungserlebnis, dass er sagte später, damit er alles tut und beiseite tut, um der Erkenntnis Wille Christi selbst große Gedankengebäude und was er sonst noch alles für Weisheiten in seinem Studium gelernt hat, will er alles für Dreck achten. Kot, sagt Luther. Gibt auch noch ein anderes deutsches Wort dafür. Und wegen der Erkenntnis, um die Erkenntnis Christus zu gewinnen. Jetzt stellt euch mal vor, wie verliebt der in Jesus war, dass er alles andere dem untergeordnet hat. Wir begegnen Gott allerdings auch noch in Bereichen, wo wir es nicht gedacht hätten. Die Bibel spricht davon, dass die Obrigkeit Gottes Diener ist. Du kannst über den, der von Gott als Diener eingesetzt werden, kannst du Gegenwart Gottes übertragen bekommen. Denn Gott hat ein ganz klares Autoritätsverständnis. Vollmacht kriegt der, der sich unterordnet. Ne? Jesus hat sich dem Vater untergeordnet. Ich habe euch nichts gesagt, außer was der Vater mir zuvor gesagt hat. Und daraufhin kriegt er seine Vollmacht. Und so sind auch wir angeraten, für die Regierung zu beten, auch wenn wir Entscheidungen nicht mögen und sie uns überhaupt nicht gefallen, dann beten wir einfach gegen an. Das ist genauso bei den Werken Satans. Mir hat noch kein Werk Satans gefallen. Also bete ich dagegen an, dass die Werke Gottes sich ausbreiten und das Reich Gottes sich ausbreitet und ich da nicht verbittert mich entwickle. Darüber hinaus kommt als Drittes, dass unser Herr sich vergegenwärtigt durch seine Diener. Ja, ist immer dumm, als Prediger für die Prediger zu sprechen, aber ich tue das mal so als Altpräses. Spreche mal ein gutes Wort für unsere Pastoren und Prediger aus hier, aus dem Evangelium Jesu, Matthäus 10, 40. Wer euch ehrt, ehrt mich. Wow, also in dem respektvollen Verhalten gegenüber jemandem, der sein Leben für Gottes Sache hingegeben hat, ehren wir zugleich ihn. Das heißt, die Gegenwart des Herrn wird letztendlich dann auch eine Beziehungskraft auslösen, sodass Gott den Diener begnadet, demjenigen, der ihn ehrt, zu besegnen und in sein Leben Gnaden reinzutun, die er nicht verdient hat, aber die seine Aufmerksamkeit, seine Offenheit in der Begegnung mit Gott entspricht. In 1. Timotheus 5, 17 lesen wir sogar, dass die Ältesten, die gut vorstehen, doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Wir haben hier in Europa eher eine abfällige Meinung gegenüber den Pfarrern und Pastoren. Das liegt aber auch an all den kirchpolitischen Fehlleistungen unserer tausendjährigen christlichen Geschichte, besonders hier in Deutschland. Von Kreuzzügen bis gesetzliche Unterdrückung und Angstmacherei mit Fegefeuer und allem anderen mehr. Aber bis in unsere Zeit, wo verwöhnte, kapitalistisch gefütterte und Menschen, die meinen, dass sie mit Humanismus fast Gott gleichkommen, in ihrer ganzen Übermut noch zu pädophilen Krankheiten tendieren und sich vergiften und so eine Missetat tun, die bei Gott unter Gräuelsünden läuft, die kommen, sollen doch nicht glauben, dass die in eine Gottesnähe kommen mit solch einem Fehlverhalten. Und dann nimmt die Bevölkerung diese Dinge wahr und sagt sich natürlich, also Kirche ist am Untergehen und die Pfaffen, die kannst du vergessen. Aber Gottes Wort ist ewig, Leute, und ist nicht von einer Zeitgeschichte auflösbar. Es gibt immer dann, wenn große Miseren sind, neue Gnaden. Denn auch schon ein Prophet namens Elia musste sich sagen lassen, dass er immer noch ein paar Tausend hat, die ihre Knie vor Gott beugen. Er hat immer noch eine Reserve. Und gebe Gott, dass ihr eine Reserve seid, mit der Gott Geschichte schreiben kann, weil ihr bereit seid, auch ihm zu dienen und den Menschen zu dienen und euch auch in Loyalität zu denen verhaltet, die eure Gemeinde leitet und für sie betet, genau wie für die Obrigkeit und natürlich auch unseren Herrn anbetet. Gehen wir mal zu dem vierten Punkt. Wir begegnen Gott tatsächlich auch durch die Achtung und Ehrung der Eltern. Achtung und Ehrung der Eltern. Ich sehe gerade ein Gesicht, einen Ablauf in meinem Dienstleben, was die Ehrung und der damit verbundenen Erwartung gegenüber einem Diener Gottes auslösen kann. Es war eine Konferenz in einer großen Stadthalle in Helsinki. 12.000 Leute, schätze ich, waren da. Ich hatte dann meinen zweiten oder dritten Dienst gemacht und ein Co-Pastor wollte mich zum Hotel rausfahren. Es war Winter, es war kalt. Und da steht im Foyer ein Mann mittleren Alters und fragt mich im gebrochenen Englisch, würden Sie mir kurz Ihr Jackett leihen? Ich guckte den Co-Pastor an und er kannte den und nickte nur so, dass das kein Dieb ist oder so. Bei so vielen Leuten weiß man ja nicht, wer reinkommt. Und gab ihm mein Jackett. Der zog das Jackett an, zog es wieder aus, gab es mir zurück. So, auf der Fahrt zum Hotel erzählt mir dieser Co-Pastor, dass es ein Todeskandidat ist, Krebs gestreut, nur noch ein paar Wochen zu leben. Und er sagte, ich vermute, dass er irgendeinen Glauben bekommen hat unter der Predigt und sich ein Werk ausgedacht hat, denn der Glaube braucht ja Werke, das so ausgefallen ist. Du, und wirklich ein paar Monate später kriege ich Nachricht aus Helsinki, der Mann ist komplett geheilt worden durch seine Tat. Hör mal, das war nicht ich, der Elzel, der heilen kann, überhaupt nicht, null. Das war der Glaube dieses Mannes und dass er seinem Glauben ein Werk gegeben hat. Er hat die Ehre gebracht gegenüber dem Diener Gottes, sagt, Gottes Gegenwart auf ihm kann ich abrufen. Ich gehe auf ihn zu im Glauben, wie diese blutflüssige Frau, die sagt, ich brauche doch nur das Kleid oder das Gewand von Jesus anrühren, dann wird die Kraft zu mir kommen. Jesus war überhaupt nicht aktiv, das wurde abgerufen. Es ist schön, solche Vorbilder zu haben, ne? Da kommt ein Smiley hier durch die Reihen, das ist eine Freude, euch anzuschauen. Dann gehen wir nochmal zu den Eltern. Die verändern sich ja spätestens, wenn man Teenager wird, innerhalb kurzer Zeit dramatisch. Und das schafft allerhand Spannungen. Und die Bibel sagt aber in Bezug auf Umgang mit den Eltern, dass man Vater und Mutter ehren soll. Und damit letztendlich auch von Gottes Gegenwart etwas in sein Leben bekommen, denn dadurch würdest du lange leben auf Erden und es würde dir gut gehen. Zwei Dinge. Das erste Sozialgebot unter den 10 Geboten mit Verheißung. Und ihr seht, dort steht nicht, wenn du einen guten Vater hast und eine gute Mutter, ehre sie. Sondern da steht so leider wertneutral, Vater oder Mutter ehren. Was habe ich da für Geschichten? Also eine, die 17-jährige Gymnasiastin, die hat so einen, entschuldigt ihre Worte, bekloppten Vater gehabt, der psychisch dermaßen mit Neurosen kämpfte und sie nur schikanierte ihr Leben lang. Und den soll sie jetzt ehren. Also die war so pieksig drauf. Aber ich musste sie einordnen. Ich sagte, du, willst du deiner Vergangenheit dienen oder möchtest du dem Wort Gottes dienen? Denn diejenigen, die Jesus lieben und nach seinem Wort auch leben, die werden die Segnung des Herrn genießen können. So, wann immer du mit Vater und Mutter Stress hast, dann weißt du, was du heute zu tun hast, damit die Gegenwart Gottes auch dieser Ebene in dein Leben holst. Wenn du kannst nicht singen, mehr von dir und diese Dinge auslassen. Geht nicht. Das gehört mit zu unserem Glaubenswerk und zu unserem Alltag. Wer den Vater misshandelt, die Mutter verjagt, ist ein Sohn der Schande und Schmach wird über ihn kommen. So das Wort Gottes. Lasst mich noch was, ihr lieben Arbeiter und Angestellten, zu den Vorgesetzten sagen in eurer Firma. 1. Petrus 2,18, unzumutbarer Vers aus dem ersten Blick. Ihr Angestellten, Hausklaven, Arbeiter, Angestellten, ordnet euch alle in aller Ehrfurcht euren Chefs oder Herren unter. Nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Da haben wir es wieder. Allein die Achtung von gesetzter Autorität. Dahinter Gott steht, denn Gott erhöht und Gott erniedrigt, sagt uns die Heilige Schrift, zeigt, dass wir letztendlich auch ein Stück Gegenwart Gottes berühren können. Wir denken an die Loyalität von Josef im Ägypten, versklavt, letztendlich seine Loyalität gegenüber der Obrigkeit hat ihn dann später in die zweithöchste Position im Land gebracht. Aber was für ein demütigender Weg, zunächst durchlitten, all die Verkehrtheiten, die auch der Potiphar ihm aufgrund der falschen Anschuldigung seiner Frau angetan hat. Wir gehen nochmal in den sechsten Bereich. Wir erleben die Gegenwart Gottes in der Gemeinschaft von Christen, weil Jesus es so gesagt hat. Da, wo man sich in meinem Namen versammelt, da bin ich mitten unter ihnen. Und da muss man wirklich sagen, was ist der Grund deiner Versammlung hier? Vielleicht hast du einen netten jungen Mann hier entdeckt, deswegen kommst du öfters in die Kirche. Also, du bist außerhalb der Gegenwart Gottes. Sorry, weil dein Motiv der Versammlung ist nicht entsprechend dieser Verheißung. Und umgekehrt, du hast eine hübsche Frau hier gesehen, deswegen bist du im Gottesdienst. Du, das ist eine rein menschliche Ebene, da läufst du dran vorbei. Oder wenn du hier bist, weil die Stühle so schick aussehen oder was weiß ich, die Band so gut spielt und die angestellten Prediger ja so super sind. Das alles ist nicht der Grund, warum wir zusammenkommen. Wir würden auch zusammenkommen in dem Namen Jesu Christi, um ihn zu ehren, wenn die Band nicht so gut wäre, wenn der Prediger nicht so gut wäre, wenn die Stühle hart wären. Wir würden es trotzdem tun. Na, da muss noch Überzeugung rein. Ich preise den Herrn, wenn wir dann letztendlich auch diese Würdigung übernehmen, dass die Gemeinschaft unter so einer großen Verheißung steht. Und übrigens, Jesus hat auch gesagt, wenn du sagst, ich will mehr von dir, Herr, mehr von dir, mehr, mehr, mehr. Wenn jemand ein solches Kind, geht es auch um Waisenkinder, in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Das ist ziemlich sozial, nicht? Aber unser Herr war immer praktisch und für ein Alltagsleben tauglich in seinen Ideen. Es ist alles hochdurchdacht, hochgradig. Für uns bedeutet das Arbeit, auch psychischer Stress. Es ist nicht leicht, sich mit früh verwahrlosten Kindern das Leben zu teilen. Aber es ist möglich. Und Gott kann seinen Segen rauftun. Ich habe es erwähnt, also wurde mal gebeten von einer Frau, die sich bei uns bekehrte, ihre Freundin, Schulfreundin aufzusuchen, die heroinabhängig war, hier in der Psychiatrie in Hamburg, Ockenzoll war, habe ich es dreimal besucht, wollte Christliches nicht wissen, aber zu guter Letzt sagt sie, Pastor, wenn du was Gutes tun willst, dann kümmere dich doch um meinen Sohn, der ist 5 Jahre, Vater gab es nicht, da war nur ein Zeuger, der nicht mehr auftauchte und so haben wir es dann getan. Und dieser Vers war der Schlüssel. Wir haben immer gesungen, Herr, wir wollen mehr. Wir haben gebetet, Jesus, komm, stärker in unsere Gegenwart. Wir wollen deine Gegenwart spüren. Und dann, ja, noch mehr von Jesus, Kind aufgenommen, mittlerweile adoptiert. Er ist zu Jesus gekommen und hat eine Frau, ungläubige Frau erst genommen, aber sie ist auch Jesus verliebt, die beiden Töchter Jesus verliebt. Gott hat ihn erhoben, Gott hat seine Wunden geheilt, Gott hat ihn wunderbar gesegnet. Und es ist gut, Christus anzunehmen, auch in dieser Weise. Und ihr lieben kapitalistisch erzogenen Christen, auch der Arme ist eine Begegnung in die Gegenwart des Herrn. Wer den Geringen unterdrückt, verhöhnt den, der ihn gemacht hat. aber ihn ehrt, wer sich über den Armen erbarmt. Das heißt, die Armenhilfe ist ein Eintreten in ein anderes Level der Gegenwart Gottes. Wenn unser Glaube keine Werke hat, wird nichts mit der Ausweitung der Gegenwart Gottes. Ihr müsst es sehen, dass es hier zwar nach Leistung aussieht, aber wenn unser Begehren ist mehr von dir, Herr, dann fällt das in eine andere Richtung. Und ich schließe ab diese ganze Reihe, wie man denn die Gegenwart Gottes noch aufnehmen kann, in der Zuwendung zu Israel. Hochaktuell könnte ich jetzt viel zu sagen, denn so spricht der Herr, der Herrscher: Wer euch antastet, Israel, tastet meinen Augapfel an. So, die Stimmung schlägt ja ein bisschen um. Trotz unserer großen Holocaust-Schuld protestieren die Gutmenschen gegen das, was da im Krieg geschieht. Ist eine andere Liga, Leute, da müsste man Seminare mal durchdenken. Denn Gott hat auch seine Geschichte mit Israel. Und Israel vertraut mehr Iron Dome als Gott. Das muss man auch sagen. Und die Gläubigkeit lässt sehr zu wünschen übrig in diesem Land. So schreibt Gott Geschichte, auch durch Kriege und Auseinandersetzungen. Und es ist nicht die Zeit Salomos, wo 40 Jahre Frieden ist. Das würde geschehen, wenn Gott regiert. So, das ist aber nicht unsere Aufgabe, die zu richten. Unsere Aufgabe ist, die Liebe Gottes zu Israel mit zu unterstützen. Dieses Volk ist außergewöhnlich. Außergewöhnlich. Es gibt 1,5 Milliarden Muslime auf dieser Welt. Und es gibt nur 15 Millionen Juden auf dieser Welt, die erst zur guten Hälfte im Nahen Osten angekommen ist. Aber unter diesen Leuten sind geniale, gesegnete Menschen. Während die Muslime mit 1,5 Milliarden Menschen nur 3 Nobelpreise bekommen haben, weil sie etwas erfunden haben zum Wohle der Menschheit, hat Israel 183 Nobelpreise, obwohl es so ein kleines Volk ist. Gott segnet uns auch durch die Intelligenz, die er diesem Volk gegeben hat, aber das nur nebenbei. Ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Also in der Gegenwart Gottes ist Segen. Also halten wir uns zu diesem Volk, auch wenn wir manches nicht verstehen. Wir verbergen uns hinter dem Rat Jesu, richtet nicht. Okay? Wir haben nicht die höheren Gedanken Gottes im Visier. Glaubt mir, wir sind politisch maximal teilinformiert. Da gibt es noch eine höhere Ebene. Ich müsste jetzt aufhören, ne? Bin ins Reden gekommen. Ich werde aber noch etwas an Persönlichem hier loswerden wollen. Ich möchte dich fragen, ist Gott mit dir? Bist du mit Gott? Ist die Gegenwart Gottes für dich mehr eine fossile Erinnerung aus alten Bekehrungszeiten? Oder ist er tatsächlich in einer dauerhaften Beziehung mit dir getreten? Denn er hat ja gesagt, dass wenn er auffährt gen Himmel, er den Vater bitten wird um seinen Geist und der wird sich um euch kümmern. Ihr werdet keine Waisen sein und er wird bei euch sein in Ewigkeit. Das ist Treue, so eine Partnerschaft. Nur wenn man so eine Einseitigkeit der Verliebtheit seitens Gottes zu uns liest, aber vergisst, und von unserer Seite wenig Zuwendung geschieht, dann sollen wir uns nicht wundern, dass unser Gott nicht nur ein Gott, der nahe ist, sondern auch ein Gott, der ferne ist. Rein emotional sind wir irgendwo in unserem Herzen hart geworden in der Beziehung zu ihm. Vielleicht sind es Missstände im Leben, Tragödien, die uns geschmerzt haben, Unfälle, Krankheiten, was weiß ich für schmerzhafte Vorfälle, die dann in uns die Gottesfrage, warum lässt Gott das zu, hochfahren lässt und wir anfangen in einer Vorwurfshaltung oder einer entschiedenen Distanz reinzukommen. So nach dem Motto, Gott, wenn du mich nicht segnest, dann gehe ich auch nicht deine Wege und mach Sachen, die dir nicht passen. Solche Abrechnungen habe ich oft gehört als Seelsorger von Leuten, die einfach mit Gott anfingen zu streiten. De facto ist es so, Gott ist doch derjenige, der sich uns zugewandt hat. Wenn er seine Propheten nicht gesandt hätte, wir wüssten gar nicht um seine Existenz. Wenn er nicht Mensch geworden wäre, und viele Menschen wollten Götze oder Gott sein, aber nur einer wurde Mensch, und das ist Jesus. Und der hat die Brücke geschaffen, denn Schuld und Sünde verdient Tod, ewiger Art. Getrennt von Gott heißt das. Und Jesus hat sich dazwischen geworfen, als Schuldloser mit unserer Schuld sich von Gott bestrafen lassen, damit dem Gesetz Genüge getan. So schwankt ja auch Gott mit seiner uneingebrochenen Liebe zu den Menschen auf dieser Welt und der Gerechtigkeit, die existiert. Ohne diese Gerechtigkeit kann Gott und Mensch gar nicht zusammenkommen. Und Jesus hat diese Gerechtigkeit jetzt hergestellt. Das heißt, wir treten quasi mit unserem Glauben an Jesus, wo wir unser Versagen bekennen und abladen unter einen Schutzschirm der Heiligkeit. Und Gott Vater sitzt auf dem Thron, guckt runter durch den Schutzschirm Jesu und sieht uns, obwohl wir fehlerhaft bleiben, heilig. Und aus diesem Glauben heraus wird Gegenwart Gottes zur Normalität. Wenn das unterbrochen wird, stellt Gott die Frage, ihr wollt, dass ich bei euch bleibe, aber ich kann nicht. Als Mose auf dem Berg war und die 12 Gebote empfing, war er 40 Tage und Nächte weg. Und das Volk dachte, er ist gestorben. Machten sich ein goldenes Kalb. Entsteht immer ein Vakuum, wenn man den einen Glauben verlässt, sucht man andere Spiritualitäten. Und dieser Götzendienst wurde hart bestraft von Gottes Seite. Das ist ein Schlag in sein Gesicht, Götzen zu lieben und zu sagen, die Götzen haben uns aus Ägypten geführt. Als würde der Humanismus uns aus unserer sündlichen Vergangenheit herausführen können, indem wir nur gut denken oder was weiß ich, für Kompensation vorantreiben. Jetzt seht mal, als Gott sagt, jetzt ist Folgendes geschehen, Mose. Ich werde wegen meinem Schwur an deine Vorväter, Jakob, Isaak, wie sie alle heißen, und Abraham, ich werde euch in das verheißene Land führen, aber ich werde nicht mit euch gehen. Ich werde einen Engel vor dir hersenden und deine Feinde vertreiben. Das ist hier in 2. Mose 33, Abvers 2 zu lesen. Und dich in ein Land bringen, in dem Milch und Honig fließen. Denn ich werde aber selber nicht in deiner Mitte sein. Lieber Christ, das ist eine ganz große Entscheidung, die du auch mitzufällen hast. Wenn du ein Gesegneter sein willst, wegen einem alten Bund, den Gott damals Abraham versprochen hat und er steht zu seinen Bündnissen, und den neuen Bund, den er mit Jesus beschlossen hat, für uns, der existiert. Und deswegen, wegen Jesu Gerechtigkeit, die er uns schenkt, werden wir auch in den Himmel kommen. Aber unser Leben hier auf dieser Erde, nur im gesegneten Stadion, der Bereich, was weiß ich, hab eine tolle Frau, hab einen schönen Job, ich bin gesund, hab mein Häuschen und was weiß ich, hab Urlaub und Ferienwohnung oder was weiß ich, wie wir da so aufbauen in unserem Leben. Wenn das lediglich durch die Engel Gottes dir ermöglicht worden ist, wegen einem alten Bund, den er versprochen hat, auf dieser Erde dich zu segnen, aber er selbst in deinem Leben nicht mehr erfahrbar ist, dann ist eine Entscheidung fällig. Wenn dir die Gegenwart Gottes nicht so viel bedeutet und du deinen heimlichen Götzendienst weiter vorantreibst, wie heißt es im Bund, Hesekiel 18, sag denen, die mir dienen, dass ich sie sehe, wenn sie in ihrer Kammer sitzen, ja, ihre Bilderkammer, und mich eifersüchtig machen. Also die Zeitgeschichte beschreibt, dass man durchaus in der damaligen Zeit um 700 vor Christus schon Räume hatte, wo auch erotische Bilder waren, wo auch Ersatzgötzenbilder waren. Wir würden heute von einer kleinen Buddha-Statue sprechen oder dies oder jenes. Auch wir haben ja unsere Bilderkammer, mit der wir rumlaufen und machen Gott eifersüchtig, weil wir so nebenbei unsere Götzen haben, mit denen wir uns nähren und darin meinen, unser Leben zu stärken. Ich rede nicht von deinen beruflichen Tätigkeiten am Laptop, sondern ich rede jetzt von deiner Flucht vor Gott. Denn die Diener damals in Hesekiel 18 haben gesagt, es lohnt nicht, dem Herrn zu dienen. Er ist fern von uns und er sieht uns nicht, während wir das tun. Wie dumm kann man sein? Und dann hat er den Prophet losgeschickt und sagt, guck mal nach, sag denn mal, dass ich zugucke, was die da machen. Sieh mal, ist unser Gott nur nahe? Ist er nicht auch ein Gott, der ferne sein muss? Sieh einmal die Schwankung zwischen der Liebe Gottes zum Mensch und der Verpflichtung, gerecht umzugehen, nach Gerechtigkeit zu leben. Deswegen schließe ich die Predigt mit diesem Hinweis, dass unser Gott bereit ist, mit uns sehr viel Nähe zuzulassen. Aber so wie Adam und Eva nach ihren ganzen Ausreden Paradies verlassen mussten und seine Nähe verzichteten, so sicher ist es auch heute in der neutestamentlichen Zeit, dass wenn wir unseren Götzendienst weiter pflegen und betreiben, und du weißt ganz genau, was dir immer wieder in deiner Freizeit Zeit und Kraft nimmt und dich beschmutzt, so lange wird er die Gegenwart Gottes in dein Leben nicht bringen. Mose sagte, Herr, wenn du nicht mit uns ziehst, dann will ich nicht nach Kanaan. Der hat quasi auf die Wohlstandsverheißung, wo Milch und Honig fließt, verzichtet, weil ihm die Gegenwart Gottes wichtiger war. Sieh mal, was für ein Verlangen hatte dieser Mann. Und ich glaube, er ist uns zum Vorbild hinterlassen worden. Wir dürfen heute durch die Gnade Jesu Christi in seine Gegenwart treten. Und wenn du sagst, Gegenwart Gottes kenne ich nur aus Erinnerung, als ich noch ein guter Christ wurde, damals nach meiner Bekehrung und auf Wolke 7 schwebte, und ganz für den Herrn wirkte und dabei war. Und jetzt hat sich's über die Jahre abgekühlt. Ich gehe Wege, die nicht gut sind. Soll's so weitergehen? Gewiss, die Engel des Herrn beschützen dich noch. Die Engel des Herrn bahnen dir noch den ein oder anderen Weg. Aber seine Gegenwart, die passiert nicht. So fragt der Herr, darf ich dir neu begegnen? Ich möchte es gerne. Ich bin da. Ich möchte dir neu begegnen. Ich musste fern sein wegen deiner Ungerechtigkeiten, aber ich bin bereit, das zu durchbrechen. Aber du musst hautehrlich sein, denn dem Aufrichtigen sagt Gott, lass ich es gelingen. So wollen wir aufstehen zusammen und den Gottesdienst mit Gebet beschließen. Vater im Himmel, ich danke dir für die Menschen, die hier Zeit genommen haben, sich in deinem Namen zu versammeln. Du kennst die verborgenen, heimlichen Gebete deiner Leute. Kennst aber auch die Verzweiflung, die sich festgesetzt hat, dass du so schwer zugänglich bist. Nun bitte ich dich, guter Heiliger Geist, keiner kann von Sünde und Verfehlung besser überführen als du. Komm, tu dein Werk in den Menschen, bring sie zusammen, bring sie zu Jesus, bring sie rein in die Gerechtigkeit, bring sie rein in die Präsenz von dir. Und erneuere das Werk. Ist jemand hier, der sagt, ich brauche eine Begegnung mit Gott. Ich möchte seine Gegenwart wieder in meinem Alltag haben. normal. Ich möchte wieder das Wollen haben, mit ihm zusammen durchs Leben zu gehen. Wir werden hier vorne in dieser Ecke Gebetshelfer haben und wir werden mit euch beten. Hier, und ihr könnt das jetzt schnell nutzen. Wer zuerst kommt, der bekommt zuerst das Gebet und die Helfer kommen auch nach vorne.